Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vinyl-Talk aus dem Überwegs. Wir sind wieder in Hannover und das Überwegs hat ein Motto, das heißt Think, Learn, Innovate. Und heute freue ich mich auf einen Gast, der sich schon viele Jahre mit diesem Motto auch beschäftigt. Er beschäftigt sich mit den vielfältigsten Formen der Mensch-Computer-Interaktion und den weitreichenden Folgen der Digitalisierung für unsere Gesellschaft. Er ist Gründer und CEO gewesen, Moderator und auch Speaker. Und schon vor der Corona-Krise hat er auf internationalen Bühnen aufgezeigt, dass Transformation ganzheitlich und konsequent angegangen werden muss, digitale Lösungen im Einklang mit humanistischer Verantwortung. Fragen wir ihn also, wo Deutschland gerade im Moment steht in der Transformation. Herzlich willkommen, Frank Sonder ist bei uns.
Herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Du bist ja Berlin, Hannover, Hannover, Berlin und dann irgendwo immer rechtsab international unterwegs.
Gerade nicht. deutlich weniger als früher, was aber auch irgendwie ganz angenehm ist. Aber deutschlandweit schon und wenn man schön mit dem Zug fahren kann und nicht Auto fahren muss.
Was ist die schönere Stadt, Berlin oder Hannover?
Oh, das soll oder, ich jetzt wirklich
oder
sagen.
Die inspirierendere Stadt?
Das ist definitiv Berlin.
Ja?
Sorry
man,
für man alle
kommt nicht
anderen,
dran vorbei. Man kommt nicht dran vorbei. Berlin ist so the heart of the innovation irgendwie so.
Naja, es ist, also ich finde immer gut, wenn andere Städte auch toll sind also, ja. Oder andere Produkte oder sowas. Also ich, na, Wettbewerb tut da gut. Man muss halt einfach sagen, in Berlin gibt's halt alles. Ja? Also das heißt, da muss man nirgendwo anders hingehen, um irgendwie etwas auszuprobieren, machen zu können. Das kann man alles, die Stadt ist groß genug. Jetzt ziemlich leer, was sehr angenehm ist.
Ja, ein anderes Berlin. Ne?
Sehr viel Platz. Aber Hannover hat sich, wie ich finde, und von außen sieht man das ja meistens ein bisschen besser, ich habe ja hier studiert vor Ewigkeiten, sehr gut entwickelt, was sowas anbelangt.
Glaube ich auch. Hannover hat vieles zu bieten. Und vor allen Dingen haben wir auch eine Plattenkiste und da sitzen wir drin und der Name verrät es, wir müssen über Vinyl reden, Frank. Und jetzt hast du ja auch in deiner nicht vorhandenen Plattenkiste ein bisschen gewühlt, weil du hast mir erzählt, du hast gar nicht so richtig viele Platten gehabt, aber trotzdem haben wir ein bisschen Vinyl für dich rausgeholt.
Ja, also mittlerweile habe ich weder Platten noch Bücher und dergleichen, also das wurde irgendwann immer stark viel weniger, weil ich mir immer gedacht habe, das ist eigentlich so ein bisschen so eine Last, ne? Gerade beim Umziehen, wenn man flexibel sein will, dann sind auch Bücher relativ anstrengend zu tragen. Und Platten, ja, ich meine, als wir mal drüber sprachen, dass wir den Podcast machen würden, dachte ich, weiß nicht, kann ich da überhaupt kommen, wenn ich mit Platten eigentlich so wahnsinnig viel gar nicht zu tun hatte.
Ja, ja.
Ich finde die ästhetisch auch schön, da bin ich ganz bei dir. Aber gab's so nicht. Ein Grund dafür ist natürlich, ich bin in Dessau geboren, im Osten groß geworden. Da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Platten.
Mhm.
Und meine Mutter hatte mal eine Platte von Bud besorgt, also so ein neues Release. Und ich habe sie dann so angeguckt, dachte, was soll ich damit? Also die habe ich dann gegen irgendwas anderes getauscht. Mhm. Aber da gab das nicht so ein Riesenthema drum.
Gab es keinen so einen Zündfunken. Aber du hast trotzdem eine Platte mitgebracht. Leg die doch mal auf und sag uns, was dich da so ein bisschen daran erinnert, beziehungsweise warum es eine Klassikplatte geworden ist.
Ja, ich meine, mal abgesehen davon, dass ich Klassik auch sehr schön finde. Also
ja.
Opern, Arien und so weiter. Ne?
Mhm.
Ja, genau. Mhm. Wirklich, wirklich zeitlos und sehr überdauernd. Ich habe so eine mitgebracht, weil meine Eltern einen Plattenschrank hatten. Und so, als du gefragt hast, sozusagen Vinyl, dachte ich, Vinyl. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Geschichten. Aber die eine eben, dass meine Eltern so einige Platten hatten, nicht so wahnsinnig viele. Die standen in so einem kleinen Schrank unterm selbstgebauten Aquarium. Und da waren solche Chöre, Karajan, solche Geschichten drin. Die habe ich dann auch manchmal gehört. Ich kann die Faszination für Platten total nachvollziehen. Bei mir hat sie nicht Halt gemacht, sage ich mal.
Ja, also jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Oder andersrum gesagt, ich habe gerade schon angedeutet, du beschäftigst dich sehr viel mit der Zukunft in unterschiedlichen Rollen. Also Stichwort, du bist Gründer gewesen. Mensch-Maschine-Interaktion, ich glaube, das ist bald auch schon fast 15 Jahre her. Da hast du schon angefangen, über auch so AR-Elemente nachzudenken. Ihr habt so Tische gebaut, mit denen man sozusagen ganz neue Touch-UX-Experiences machen konnte. Du hast ja auch so eine Rolle beim Think Tank in der Schweiz, bei Wire. Da bist du auch so bist du ein sogenannter Fellow und damit auch in einem ganz exklusiven Board. Du bist Keynote-Speaker zu diesem Thema. Ganz einfache Frage, woher kommt eigentlich dein Drang, in die Zukunft zu gucken? Warum ist dir das wichtig, sich so intensiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen?
Also jetzt könnte ich so ein Zitat bringen, ja, die meiste Zeit unseres Lebens werden wir da drin verbringen, ne, die jetzt kommt. Mich interessiert es eigentlich schon immer. Das hat spiegelbildlich zur Folge, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht stark in der Vergangenheit hänge.
Ja.
Also ich glaube, ich bin so grundsätzlich einfach sozusagen so vorwärtsorientiert.
Ja.
Und das geht dann zu Kosten des Rückwärtsorientierten.
Okay.
Also wenn mich Leute fragen, weißt du noch damals, dann muss ich nachdenken. Also da geht das eindeutig sozusagen nach vorne. Und mich hat Technologie immer interessiert. Mhm. Also diese Möglichkeiten auch, was man damit alles machen kann. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum die Firma, die ich mal, diesen Tisch, den du gerade erwähnt hast, den ersten haben wir 1999 gebaut. Ja, also wir reden über wirklich lange Zeiten.
Mhm.
Vor 21 Jahren, nee, 31, wie viel?
21.
Ah, ja.
99 hast du gesagt, ne?
Genau. Und das hat mich immer interessiert. Das Problem ist, wenn es dann so normal ist, dann hat es mich zu wenig interessiert. Da war ich dann auch nicht Verkäufer, verkaufstechnisch sozusagen so ein großes Talent, dass ich dann so ein Standardzeug hätte verkaufen können. Mich hat immer das Neue interessiert. Und wenn ich jetzt abstrahiere, also als Speaker war ich schon immer unterwegs, aber da war es dann nur so nebenher.
Ja.
Und wenn ich jetzt aber sozusagen auch von eigenen Produkten und Lösungen abstrahieren kann, weil ich die nicht mehr habe, dann kann ich natürlich viel freier auf die Themen gucken und dann wird der Scope, den das hat, natürlich immer größer.
Mhm.
Du hast es vorhin gesagt, die weitreichenden Folgen der, nennen wir es Digitalisierung, all dieser Technologie, die auf uns zukommt, ich will sie nicht alle aufzählen, das wird und hat schon extreme Folgen, aber wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt. Und mich interessiert halt auch gerade in der jetzigen Situation, was das mit uns machen wird. Weil das, was wir jetzt alles sehen, da bin ich der festen Überzeugung, das ist nichts in dem zum Vergleich, was da noch alles draus entstehen wird. Und wir sind leider relativ schlecht vorbereitet, glaube ich, darauf.
Ja.
Und was ich versuche, wenn ich mich dann auf eine Bühne stelle und rede, dann versuche ich, das ein bisschen zu ändern. Also mal so ein bisschen so Augen zu öffnen und zu sagen, was könnte denn kommen oder was müssen wir eigentlich in Frage stellen, damit wir überhaupt auf eine Idee kommen, die zukunftstauglich ist.
Lass mal Corona noch mal ganz kurz raus, weil der Begriff Transformation läuft ja jetzt gefühlt auch seit 5 Jahren, würde ich mal sagen, bei Unternehmen, in der Gesellschaft so. Aber wir waren ja in einem denn doch noch relativ gemächigen Tempo unterwegs. Ich meine, wir haben das iPhone jetzt gefühlt 11 Jahre, hat schon ziemlich dramatisch unser Leben verändert. Aber wenn wir uns jetzt nochmal so dran erinnern, also jetzt ohne Corona, dann war ja Transformation eher immer etwas, wo man so missionieren musste. Du bist ja selber oft auf die Bühne gegangen und hast den Leuten gesagt, ihr müsst euch damit beschäftigen und macht mal die Köpfe auf, lasst das zu und versucht auch, das Neue anzunehmen. Wenn das jetzt alles so in Anführungszeichen ja viel, viel schneller geht und Geschwindigkeit ist ja ein sehr wichtiges Parameter in diesem Transformationsprozess. Findest du das eigentlich gut, dass das immer schneller geht? Oder ist das sogar ein Wunsch, dass du dir wünschst, es soll sich auch alles noch viel schneller transformieren? Und wie gesagt, es gibt ja vieles, was sich gerade ändert. Arbeit, Schule, Leben, Freizeit, es hört ja gar nicht auf. Wie stehst du zu dieser Geschwindigkeit von Transformation?
Also es muss, ich weiß nicht, ob ich es nur an Geschwindigkeit festmachen würde, aber es muss meines Erachtens auf jeden Fall krasser werden. Denn das Beharrungsvermögen der Systeme, die wir uns selber geschaffen haben und in denen wir uns so eingerichtet haben, ist extrem groß. Und wenn man das nicht aufbricht, sondern immer nur so sequenziell weiterentwickelt, so in Baby-Steps, dann wird das nichts. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der Technologie sich entwickelt, ist ja der Taktgeber, ja? Also exponentielle Geschwindigkeit. Das entwickelt sich so rasend schnell und wird sich auch weiter sozusagen noch in der Geschwindigkeit erhöhen. Und um da mitzuhalten, können wir einfach nicht so linear denken. Also das heißt, wir müssen diese ganzen gewohnten und gelernten Muster, wie Wirtschaft funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratien funktionieren, das muss man alles aufbrechen. Da haben wir gar keine andere Chance, weil dann werden wir sozusagen überrollt. Diese technologische Entwicklung geht ja einfach weiter. Also die kann man ja nicht stoppen. Und selbst wenn man sie stoppen könnte, wenn wir sagen könnte, hey, hier bei künstlicher Intelligenz machen wir mal ein bisschen langsamer, das wird nicht passieren, weil die Entwicklungen gehen einfach schneller voran. Ich finde auch, aber es ist auch gar nicht sinnvoll und ich bin ein Optimist, auch ein Tech-Optimist, möchte ich sagen. Mit einem kleinen pessimistischen Einschlag, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. ich bin optimistisch, was das anbelangt, weil ich sehe auch gar keine Notwendigkeit, die Geschwindigkeit zu reduzieren, weil wenn eines uns retten kann, es gibt zwei Sachen, die uns retten können. Die eine Sache sage ich gleich noch, aber die erste ist natürlich Technologie. Technologie kann dafür sorgen, dass wir viele Dinge in den Griff bekommen, in der Umwelt, in der globalen Vernetzung, in der Nachhaltigkeit, in der Gerechtigkeit. Bei all diesen Themen kann Technologie dafür sorgen, dass wir das gelöst bekommen. Und viele andere Alternativen gibt es gar nicht. Aber das heißt, wir tun gut darin, einfach diesen Prozess aktiv zu gestalten. Aber momentan laufen wir natürlich eher hinterher.
Aber ich grätsch mal ein bisschen rein und provoziere gerne auch an der Stelle. Ist der Mensch denn für diese Technologie teilweise überhaupt noch gemacht? Oder andersrum gesagt, alles, was technisch möglich ist, kann ja sein, ist für den Menschen teilweise auch langsam, aber sicher auch nur noch schwer verdaulich. Oder andersrum gesagt, ich befürchte, dass Technologie auch einen Keil in die Gesellschaft treiben kann. Diejenigen, die mit der Geschwindigkeit der Technologie Veränderung haben wollen. Aber ich glaube, es gibt eine gehörige Portion an Menschen, die das gar nicht böswillig oder auch gar nicht vorsätzlich negativ meinen, die einfach sagen, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Ich würde gerne wieder im Tiny House meine Möhren vor der Haustür züchten und das würde mir dann eigentlich auch reichen.
Also wenn ich jetzt ganz sarkastisch antworten will, würde ich sagen, das löst sich biologisch, dieses Thema.
Survival of the fittest, meinst du irgendwie?
Also Darwinismus. Dass die Leute einfach sozusagen natürlich älter werden und im Grunde sterben, ganz ehrlich gesagt. Ja. Also ich meine, wir können zwar reden, aber zwar auch über Unsterblichkeit, okay, erstmal ist das sozusagen noch nicht so direkt erreichbar, aber das Problem löst sich schon. So eine Abwehrhaltung, so eine Blockadehaltung sozusagen hilft meines Erachtens nicht viel, was ja aber auch gar kein Widerspruch ist, dazu minimalistisch an Dinge, an Themen heranzugehen. Ja. Wir haben definitiv von allem viel zu viel. Ja. Niemand braucht all das, was wir haben. Das ist im Grunde eines deiner Themen natürlich Marketing und war früher, ich habe studiert hier in Hannover, auch eins, was eigentlich Schuld an allem Übel ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir brauchen nicht das mehr, wir brauchen nur andere Sachen.
Okay.
Und ich sage mal, man würde heute sagen, wir brauchen smarte Technologien, die dafür sorgen, die im Grunde auch, man sagt ja, the most profound technologies are those that disappear. Also Technologie, die du gar nicht mehr wahrnimmst, weil sie irgendwo sozusagen aus der Wahrnehmung verschwindet. Das ist ja dann richtig smarte Technologie. Größtes Problem dabei ist, dass wir uns mit den Folgen in puncto Datenschutz, Sicherheit etc., ethische, moralische Maßstäbe viel zu wenig beschäftigt haben. Also auch wenn wir das Thema erstmal ausgeklammert haben, so eine Corona-Warn-App, eine super Sache, nur kommen wir jetzt drauf und kriegen Probleme damit, weil wir uns vorher nicht darüber Gedanken gemacht haben, wie gehen wir mit Themen wie Überwachung um? Ja? Oder wie gehen wir mit Themen wie zentraler Datenspeicherung um?
Da ist ja dieser feine Grat zwischen Utopie und Dystopie. Also so im Sinne von, hilft es uns, in ein Paradies zu gelangen? Oder ist es eigentlich die dunkelste Stunde, die die Menschheit erleidet, wenn man sich gegenseitig mehr oder minder ausspioniert?
Also wir sind immer genau, momentan sind wir meines Erachtens immer genau an dieser Grenze.
Ja.
Du kannst alles im Grunde immer in die eine oder andere Richtung sofort denken.
Ja.
Aber früher war es auch so. Ich meine, ich kann mit einem Hammer ein Haus bauen oder jemanden erschlagen. So.
Ja.
Also das heißt, der Tool-Charakter hängt immer von uns Menschen ab. Und das ist, glaube ich, also meine größte Hoffnung sozusagen, liegt denn auch, und das versuche ich in den Vorträgen auch zu machen, liegt in den Menschen selber. Dass die aufwachen, aufhören, Castingshows zu gucken oder shoppen zu gehen. Und aufwachen und sich ihre Rolle bewusst werden, die sie haben und auch der Macht bewusst werden, die jeder einzelne Mensch hat mit seinem Tun.
Ja. Ja.
Und das haben wir total vergessen. Diese Wahrnehmung, unser Selbstbewusstsein sozusagen in diese Richtung haben wir an den Konsum verloren. Die haben wir abgegeben irgendwann. Und jeder wundert sich sozusagen, dass es natürlich eine Rolle spielt, ob ich jetzt im Supermarkt eine Plastiktüte nehme oder nicht. Ob ich mit dem Auto fahre oder mit dem Zug. Oder ob ich für 30 Euro nach München fliege, was zum Glück gerade keiner mehr macht. So, das spielt alles eine Rolle letzten Endes. Und dessen müssen wir uns wieder bewusst werden. Und das ist die größte Hoffnung, aber auch die größte Herausforderung.
Ist das so ein Credo? Weil ich habe mir so überlegt, so aus welcher Perspektive guckst du eigentlich in die Zukunft und aus welcher Perspektive gucken vielleicht andere auf die Zukunft? Gibt es etwas, wo du sagst, das ist sozusagen meine Wahrnehmung, die ich auch jedem gerne nur empfehlen möchte? Also gibt es so eine Art Credo, so eine perspektivische Beschreibung, wo du sagst, lasst uns lieber die Zukunft so definieren, als vielleicht so, wie wir es früher gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Also du hast ja eben gerade nochmal sehr stark so für dieses Individuelle plädiert. So. Das hat ja auch was mit Demokratisierung zu tun. Jeder kann heutzutage Meinung sehr schnell, sehr groß äußern. Das gab es ja früher gar nicht. Da gab es die Fernsehsender, die hatten die Macht der Medien. Heute kann jeder YouTuber die Welt ein bisschen verändern. Das haben wir ja auch alles erleben dürfen schon. Ist das ein Teil dieses Credos, zu sagen, nimm deine eigene persönliche Macht in die Hand und gestalte mit? Oder was ist so dein Satz, der das so prägen würde?
Also ich würde es ganz simpel sagen, weil ich es auch ganz bewusst immer simpel halten will. Es bringt überhaupt nichts, wenn du eine Message hast, die zwar jeden vielleicht fasziniert, aber die man nicht umsetzen kann. Und als Antwort darauf würde ich sagen, Nachdenken hilft. Mhm. Also wir reden ja bei den allermeisten Dingen nicht über wahnsinnig komplizierte Sachen. Ja, also das sind ja alles einfache Dinge, naheliegende Dinge. Da brauche ich auch nicht 5 Studien dafür, um zu beweisen, ich bleibe mal bei dem einen Beispiel, es gibt endlos viele, dass man keine Plastiktüte, sondern Beutel nehmen muss. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich bin im Osten geboren. Wir hatten keine, bis ich 19 war, wusste ich, was das ist, aber wir haben keine benutzt. So, das heißt, so ein Verhalten einfach zu ändern, bedeutet einfach kurz nachdenken. Und dann ist das so eine Wahrheit, wo man sagen kann, natürlich ist jede Plastiktüte, die ich nicht benutze, besser. So, dann brauche ich auch nicht zählen, wie viel und wie viele das machen, sondern wenn ich das mache, und das wäre das Credo tatsächlich, dass wir dieses Bewusstsein zurückerlangen, dass das, was wir machen, eine Rolle spielt. Das wird womöglich nicht reichen, um den Klimawandel aufzuhalten und dergleichen. Da müssen noch andere Sachen passieren. Mhm. Aber das ist das, wo wir ins Handeln kommen. Und wenn ich am Ende vom Vortrag oder sowas, dann fragen so Leute, ja, was soll man machen? Dann sage ich, mach irgendwas. Es ist egal was. Mhm. Wenn du unbedingt Auto fahren willst und meinetwegen SUV hast oder sowas, okay, ich urteile da auch gar nicht drüber. Dann mach irgendwas anders. Aber komm irgendwie ins Handeln und versuche sozusagen aktiv darüber nachzudenken und deine Bedeutung sozusagen in diesem ganzen Kontext zu sehen, ob du jetzt nochmal shoppen gehen musst, ob du jetzt noch eine Jacke brauchst oder dergleichen. Und auch zu überlegen, und wir leben nun mal in so einer Welt, in der das möglich ist, dass wir unsere imperiale Lebensweise, es gibt ein schönes Buch mit demselben Titel, ablegen, weil wir ja wissen, wo kommt das denn her? Mhm. Wo wird mein Smartphone hergestellt? Wo werden die Schrottteile sozusagen? Wir kennen alle diese Bilder von den Müllhalden irgendwo weit weg, aber die sind nicht weit weg. Wir können das sehen. So, da muss ich nur nachdenken. Das sind ganz einfache Dinge und das kann jeder. Da muss man auch nicht studiert haben oder da muss man auch keine Bücher oder Studien lesen. Da muss man einfach sagen, ja, ich denke einfach mal nach und handle dann dementsprechend im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und damit wird niemand überfordert eigentlich.
Super Ding. Nehmen wir alle mit. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir eine schöne nächste Platte auflegen könnten. Du hast jemanden mitgebracht, wenn ich da so ein bisschen sehe, das ist auch jemand, der auch viel nachgedacht hat.
Ja, John Lennon habe ich ausgesucht. Und zwar insbesondere hatte ich da einen Titel im Kopf, der mir nicht nur gut gefallen hat, sondern der auch eine gute Message hat, die auch dazu gehört, nämlich I Don't Want to Be a Soldier, wo es darum geht, was wir zum Glück lange, zumindest in unserer Welt hier in Europa, nicht mehr haben, nämlich Kriege und die Tatsache, dass Menschen sich gegeneinander stellen, sozusagen für nicht nachvollziehbare Gründe meines Erachtens. Ja? Also Gründe, die gemacht sind, die den Leuten quasi mitgegeben werden, ohne dass sie so einen Bezug haben, religiöse Gründe oder dergleichen. Ne? Also wir reden heute viel über Diversität und wie wichtig das ist, aber jeder Mensch alleine mit einem anderen Menschen sozusagen, der ist grundsätzlich, denke ich immer, ist mein optimistisches Weltbild, gut. Ja, also das heißt, man ist gut zueinander. Menschen werden nur schlecht zueinander, benehmen sich nicht gut zueinander, ist, wenn sie A, Teil einer Gruppe sind oder wenn zwischen mir und dem anderen ein Medium steht, was auch immer, oder ob das jetzt ein tatsächliches Medium ist, wie eine Zeitung oder Nachrichtensender, oder wenn ich Kommentare auf der Website irgendwie ablasse, dann verändert man sich. Aber Menschen an sich sind gut und dann muss man eben auch für abstruseste Gründe keine Kriege führen. Und deswegen fand ich die Platte auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, glaube ich, auch eine zeitlose Botschaft. Jetzt müssen wir aber doch noch mal so ein bisschen über das C-Wort sprechen, Corona. Wir alle wissen, dass wir ja noch mittendrin sind, aber das, was wir so zwischen März, April, Mai, Juni, Juli so erfahren haben, ist doch ziemlich beeindruckend. Also Stichwort, was können wir leisten, wenn wir unter dem Druck stehen, also wenn wir gezwungen werden? Und es war ja sehr erstaunlich, dass in dieser Pandemie diese Einheit doch sehr groß wurde. Selbst politische Parteien waren sich einig, das müssen wir jetzt machen. Der Lockdown war, glaube ich, auch gefühlt für alle in dem Moment genau das einzig Wahre. Jetzt kommen wir so langsam an einen Punkt, wo die Lager sich vielleicht etwas neu sortieren, wo man merkt, so auf die Dauer geht das vielleicht doch nicht. Ich wollte dich gerne fragen, ist Corona für dich jetzt, was ist das für eigentlich für dich, diese Pandemie? Ist das etwas, wo du sagst, also auch ohne, dass das falsch verstanden wird, das ist ganz gut, dass wir jetzt mal so unter Stress gesetzt werden und uns die Frage stellen müssen, ist das wirklich richtig mit der Fliegerei oder mit der Kreuzfahrerei oder mit Automobilverkehr oder können wir digital nicht viel besser leben? Ist das für dich was Positives? Kannst du dieser Corona-Pandemie irgendwie etwas abgewinnen, wo du sagst, endlich kriegen wir mal die Augen geöffnet?
Also ohne, dass es zynisch klingt, ja, wie du sagst, ja. Denn wenn ich früher immer über große Veränderungen nachgedacht habe oder wir auf den Konferenzen darüber gesprochen haben, dann war immer so die Idee, ja, es braucht irgendwie wahrscheinlich den berühmten Alien-Angriff, ja, die im Grunde die Menschheit sozusagen hinter einer großen Aufgabe, einer gemeinschaftlichen Aufgabe vereint.
Ja.
Ja, jetzt ist der Alien unter uns, in uns quasi unsichtbar, was nicht minder beängstigend ist, aber es ist dieser Treiber, der dafür gesorgt hat, dass man A versteht, dass die Weltgemeinschaft nun mal eine Gemeinschaft ist. Also der es vorher nicht verstanden hatte, sozusagen, der hat spätestens jetzt verstanden, dass das nirgendwo Halt macht, an keinen Staatsgrenzen und so weiter. Wir haben, glaube ich, hoffentlich auch gemerkt, dass viele Dinge, wenn sie denn dann weg sind, gar nicht schlimm sind, wenn man darauf verzichten muss. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Leute quasi dringend shoppen müssen oder sowas oder dergleichen. Mhm. Es gibt in der Serie Big Bang Theory, die wo jeder kennt, gibt so eine schöne Szene, wo Sheldon und Amy gucken Indiana Jones und Sheldon fragt Amy danach, und wie fandst du das? Und sie so, ja, ist ganz okay, aber wenn Indiana Jones nicht interveniert hätte, wäre genau das Gleiche passiert. Hm. So, und da sind sie natürlich geschockt darüber, aber stellen halt fest, ja, tatsächlich. Mhm. So, das heißt, man kann einfach ganz viel weglassen. Mhm. Man braucht ganz vieles nicht. Du hast gerade so angesprochen, ja, diese irren Flüge innerhalb Deutschlands, morgens hin, abends zurück, habe ich früher auch gemacht. Braucht man nicht. Plötzlich können sie alle Videokonferenzen. Meine Firma hat sich viel damit beschäftigt, viel Missionarsarbeit geleistet und war nicht erfolgreich damit, weil die Leute dann doch gesagt haben, ja, fliegen doch, ja, dieses Videozeugs. Jetzt gibt es den Push in diese Richtung, dass man sieht, dass es tut nicht weh, es kann funktionieren, auch ältere Leute können das. Als erstes haben es die Kinder mit ihren Großeltern gemacht, quasi. Mhm. Also da ist eine Bewegung drin, die muss man nur jetzt gestalten. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, also jetzt, du hast auch gesagt, jetzt spalten sich so Lager auf. Jetzt gibt es dann immer mehr, die dann da so gegen wettern. Mhm. Meines Erachtens gegen ganz einfache Dinge. Leute, wir müssen uns nur die Hände waschen, wir müssen Abstand halten und eine Maske tragen. Was ist daran bitte so schlimm? Ja, also was ist das für eine Riesenkatastrophe oder Einschränkung? Ja. Sehe ich nicht so. Aber man muss sich halt, ob nun, damit habe ich ja auch einiges beruflich zu tun, so im Event-Business quasi, wo man sich fragen muss, braucht es diese großen Events, braucht es diese großen Messen? Und wo...
Ja, braucht es sie denn?
Ich glaube grundsätzlich, sie braucht es weniger. Mhm. Ja, also ich will mich gar nicht festlegen. Es gibt ja jetzt die Diskussion, wie viel wird, wo wird das enden? In Prozenten ist völlig egal, wie viele Prozent es am Ende sein werden. Aber... klar, reale Begegnungen haben ihre Berechtigung. Mhm. Digitale, virtuelle Begegnungen, damit habe ich mich über 20 Jahre mit beschäftigt, haben auch ihre Berechtigung und sind erst am Anfang. Also irgendeine Zoom-Videokonferenz ist ein Bruchteil von dem, was konzeptionell und technisch auch möglich ist. Mhm. Ich mache das gerade für die Berliner Musikwirtschaft, dass wir überlegen, wie virtuelle Konzerte aussehen, wie man zusammen proben, online proben kann, musizieren kann, Festivals machen kann, Partys machen kann, online.
So. Auch Geschäftsmodelle entwickeln muss, dann muss man ja auch sagen, die Kreativ- und Kulturwirtschaft wird mittlerweile auch eher zu den Verlierern in der Pandemie gezählt, weil natürlich die Income-Situation eines Musikers, der nicht mehr spielen kann, oder eines Hallenbesitzers, einer Kulturkneipe, das ist natürlich auch dramatisch angegriffen. Also ich verstehe das, ich will aber gerne noch auf einen Punkt mit dir kommen an der Stelle, nämlich in der Betriebswirtschaft gibt es einen tollen Begriff, der heißt Opportunitätskosten. Das heißt also, wenn man sich zwischen A und B entscheiden muss und man wählt A, dann muss man aber leider auch akzeptieren, dass man den Nutzen von B eventuell opfert. Ja. Also der ist dann weg. Jetzt möchte ich dich gerne fragen, und das ist bewusst mal die Gegenseite, weil ich das spannend finde, wie du das siehst. Was sind denn eigentlich die Opportunitätskosten in dieser schnellen Digitalisierung? Also auf was verzichten wir, wenn wir uns immer stärker mehr dieser Digitalisierung widmen? Glaubst du nicht, dass da auch eine Menge verloren geht?
Also es geht viel verloren, es geht viel kaputt tatsächlich. Ja, auch gerade momentan, die ganzen Kultureinrichtungen etc.
Kultur, ja.
Da habe ich nur eigentlich, ehrlich gesagt, relativ große Hoffnung, dass nach dem Mauerfall zum Beispiel vor 30 Jahren gab es in Berlin auch keine Kultur, da gab es keine Clubkultur, dann ist die so entstanden. Mhm. Ja. So aus dem Nichts, null, halb legal und so weiter. Ja, da, also da habe ich durchaus Hoffnung, aber auch, dass es beispielsweise gerade durch diesen Druck quasi den Druck gibt, sozusagen Innovation in die Welt zu bringen. Es gibt das Staatstheater Augsburg, die haben einen Bringdienst und Abholdienst für VR-Brillen und bringen das Theater mit VR-Brillen zu auch älteren Leuten nach Hause. Ja, sowas hat es vorher nicht gegeben, hätte es nie gegeben. Mhm. Ist sozusagen eine gute Bereicherung letzten Endes. Es geht viel verloren, aber ich glaube, das Menschliche kommt dann schon zurück. Mhm. Und es gibt definitiv, das passt auch in diese Argumentation rein, es gibt definitiv zwei wichtige Gründe dafür, dass digitale und virtuelle Events auch nach der Krise, wie auch immer, Bestand haben. Und das eine ist Nachhaltigkeit natürlich, in all ihren Facetten. Und das zweite ist Zugänglichkeit. Also das heißt, eine Zugänglichkeit zu schaffen, Kontext Diversität. Also das heißt, dass alle Menschen Zugang haben. Wenn ich nur den Zugang an Menschen gebe, die sich ein Ticket für 500 Euro leisten können und den Flug nach Berlin oder Hannover zur Messe oder sowas oder zum Konzert, dann habe ich nicht wirklich eine große Zugänglichkeit und Integration. Ja? Und wenn ich aber sagen kann, ich biete teilweise das eben digital an, für einen geringeren Betrag. Was momentan gemacht wird, alles kostenlos anzubieten, ist ein großer Fehler meines Erachtens. Aber dann erreiche ich viel mehr Leute damit. Mm. Und ich versuche zum Beispiel auch Leuten in der Eventbranche und Musikbranche so das ein bisschen näher zu bringen. Travis Scott, als er in Fortnite aufgetreten ist, in einem Spiel für Nerds, ganz enge Zielgruppe, hatte 12 Millionen Zuschauer. Mm. Jetzt überleg mal ein Publikum von 12 Millionen Zuschauer, was die für Merchandising kaufen, all diese Dinge. Mm. Und wenn wir dann noch mal weiterdenken, technologisch, wenn wirklich Virtual Reality, Augmented Reality, wenn diese Technologien sich noch weiterentwickeln, wenn die nicht nur im Smartphone sind, dann haben wir da Möglichkeiten, wo wir wirklich jetzt gut daran tun, uns darauf vorzubereiten. Yeah. Weil da steckt viel Energie drin und es wird ja auf jeden Fall bleiben. Das ist ja so eine, ich sag mal, so eine robuste Aussage oder Annahme, die man treffen kann. Digitale, virtuelle Events werden einfach zu einem großen Teil weiter existieren. Zahl ist völlig egal, Anteile sind völlig egal.
Ja, ja.
Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist für mich, ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon das eine oder andere digitale Event miterlebt, mittlerweile ziemlich langweilig, weil Standard, da muss ein bisschen mehr passieren, vor allem in der Kreation.
Ja.
Also technisch ist das alles gut, ist das alles super.
Ja.
Auf der Senderseite ist das auch alles super, aber auf der Empfängerseite, wenn ich dann trotzdem auf meinem Sofa sitze und mir Wacken weltweit gerade auf dem Sofa angucke, dann hat sich bei mir relativ wenig geändert gegenüber einem Film.
Ja. Naja, da sind so viele Aspekte drin und Hannover feiert ja gerade ein kleines Jubiläum und du hast es gerade so fast ein bisschen geschnitten schon. Im Jahr 2000 durften wir ja nun die Expo hier beherbergen. Die lief ja unter dem Motto Mensch, Natur, Technik. Ehrlich gesagt war das damals ja auch schon 20 Jahre her, so diese Frage, was passiert da alles? Und Kraftwerks Jingle mit Expo 2000, das war ja auch schon so eine Welt, in der wir dachten, jetzt geht's aber richtig los mit Nachhaltigkeit, im Einklang mit Technologie etc. Jetzt sind wir 20 Jahre danach und jetzt haben wir dieses Corona-Ding etc. Glaubst du eigentlich, wir kriegen das noch hin mit Menschen-Natur-Technik? Oder brennt einerseits immer noch der Amazonas ab, wir haben immer noch Klimawandel, aber wir haben dafür dann schon langsam aber sicher die smarteste Technologie in der Hosentasche, die die Welt je gehabt hat. Also wie kriegt man das alles zusammen? Wo ist dieses versöhnende Element, damit der Planet uns erhalten bleibt, wir irgendwie alle einigermaßen gerecht auch leben können und im gleichen Moment aber Technologie wirklich der Schlüssel ist. Also wer schafft das oder wie kriegt man das zusammen?
Also wie ich vorhin schon sagte, es ist immer beides gleichzeitig. Ja? Also du hast immer die Dystopie und die Utopie in einem Satz. Egal, was man sagt, egal, wo man hingreift, welche Technologie man nimmt sozusagen, das ist immer beides. Mhm. Und ja, nochmal, ich meine, es liegt an uns sozusagen, das zu gestalten und auch neue Systeme zu gestalten, die darin funktionieren. Und Systeme, ich meine, das ist unser gesellschaftliches System, das ist unser politisches System, das ist unser wirtschaftliches System.
Ist denn unser System richtig? Fragen wir mal so ein bisschen provokant, auch politisch irgendwie.
Unsere Systeme sind nicht mehr richtig. Um es mal, wenn man es
also
jetzt mal.
Also alle Systeme, weil man muss ja sagen, die Chinesen haben ja ein anderes System. Man hat jetzt auch die amerikanische Variante oder die brasilianische, also diese diktatorische Variante, diese sozusagen sehr von oben gesteuerte. Und wir sind ja eher die Föderalisten. Bei uns ist ja sogar die Maskenpflicht in dem einen Bundesland anders als die andere. Also welche politischen Systeme meinst du genau und wie kriegt man die tatsächlich auch justiert?
Also die, sagen wir mal so, diese Systeme sind nicht mehr zeitgemäß. Und zwar alle drei.
Alle drei, ja.
Naja gut, wir müssen uns doch nur angucken, wenn demokratisch legitimierte Personen, muss keine Namen nennen, im Grunde eher diktatorische Züge annehmen, dann oder im Grunde sehr abstrakte, absurde Züge annehmen, absolut, ja. Dann ist doch an diesem Prozess irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist nicht an der Demokratie was nicht in Ordnung, an diesem Verständnis, aber an dem System, was wir geschaffen haben. Wenn unsere Schulen nicht mehr funktionieren, was wir jetzt alle gemerkt haben, weil Corona ist ja nicht nur ein Beschleuniger, sondern im Grunde hat offenbart, wo die Probleme sind. Jemand in Berlin hat einen Artikel geschrieben, hat gesagt, man sieht die Corona-Patienten mit ernsthaften Vorerkrankungen. Und das waren auch die Schulen. Und nur jetzt sehen wir es. So, das System, so funktioniert es nicht mehr. Das wirtschaftliche System, was allein auf Aktienkurs und Profit ausgerichtet ist, funktioniert auch nicht mehr. So, und jetzt, und das gesellschaftliche System mit all dem Hass im Netz und all diesen Geschichten, so, auch da funktioniert irgendwas nicht. Also, ich sage bewusst, an den System funktioniert irgendwas nicht. Die Grundidee von Demokratie, die Grundidee von Wirtschaften, das ist grundsätzlich jetzt nicht in Frage gestellt, aber wie wir es darstellen. Und es gibt andere technologische Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel andere technologische Möglichkeiten, um eine Demokratie zu leben.
Ne? Partizipation sozusagen.
Da reden wir von so Schweizer Modellen, Volksabstimmungen und dergleichen. Da gibt es Technologien dazu. Die könnten wir benutzen. Machen wir nur nicht. Und es gibt, was ich sehr positiv finde, ist, es gibt ja mittlerweile ausgerechnet aus den USA kommt halt auch immer mehr Wirtschaftsunternehmen, die klar Position beziehen, politisch, ja, in der Rassismusdiskussion. Apple hat seine Keynote letztens damit angefangen, dass Tim Cook eindeutige Statements zu Diversität, Antirassismus etc.
Also Purpose, ne? Also das sagen ja alle. Das
ja, aber eben nicht als so ein Marketing-Ding wieder.
Ja, ja, ich weiß, was
jetzt
du meinst,
könnte natürlich immer jeder sagen, Nike hat das gerade gemacht, Coca-Cola, die Deutsche Telekom gerade vor zwei Tagen mit Billie Eilish, mit der Kooperation. Da könnte ich jetzt, wenn ich kritisch wäre, würde ich sagen, ja, das ist jetzt auch nur wieder Marketing.
Feigenblatt.
Aber es sieht danach aus, dass das sozusagen wirklich mehr ist und dass das eine Verantwortung war, ist, die Unternehmen wahrnehmen, die vorher nie für sowas sozusagen so offensiv, gerade in Deutschland, eingestanden sind.
Aber das wäre ja auch ein Credo oder eine Nachricht, dass die Unternehmen, die Corporates, eine wichtigere Rolle vielleicht übernehmen als die Politik. Also das ist ja auch ein bisschen eine Entmachtung von Politik. Wir sind groß geworden, weil wir haben gesagt, ja, die Politik wird das schon richten, aber vielleicht müssen wir das selber richten oder vielleicht müssen das sogar die Märkte richten.
Vielleicht brauchen wir aber auch alles. Also fassen wir es mal zusammen. Wir brauchen uns als Individuen. Wir brauchen die Politik zum Beispiel. Mit Corona haben wir auch im Grunde eine Renaissance der Politik erlebt, weil plötzlich haben wir zu Politikern aufgeschaut, sag ich mal. Da haben wir nicht gesagt, ach, was machen die wieder mit
Ja,
mit
und dem zu Geld Wissenschaftlern, oder so. Ne? Also ein Wissenschaftler wurde auf einmal deutlich stärker, ich sag mal, so demütig betrachtet im Sinne von, was der weiß, das hilft uns.
Und wir hatten politische Akteure, die ernst genommen wurden, die besonnen gehandelt haben. Also das heißt, einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und die braucht man genauso. Und wir brauchen eben auch die Unternehmen, die im Grunde ihre Verantwortung wahrnehmen. Man muss sich mal überlegen, wenn man ganz weit zurückblickt, wo zu der Zeit, wo unsere Verfassung entstanden ist, quasi 15. Jahrhundert oder sowas, ja. Die Grundfesten sozusagen der Gewaltenteilung und all diese Geschichten, ja. Da, also großer Sprung zurück, aber wichtiger, da hat es Privateigentum und Unternehmen in dieser Größenordnung, wie wir das heutzutage kennen, überhaupt nicht gegeben. Das heißt, die kommen in den Überlegungen, kamen die überhaupt nicht vor, also als Macht quasi. Ne, wir hatten die, die verschiedenen sozusagen, die drei Mächte sozusagen, die getrennt wurden, Separation of Powers. Und da kamen Wirtschaftsunternehmen nicht vor. Und jetzt gucken wir uns heutzutage Wirtschaftsunternehmen an und sehen, wow, was haben die für eine Macht? Das heißt, und dass Geld, die handeln, ist genauso wichtig. Und das zum Beispiel, und jetzt auch noch das ist
eine ethische Diskussion.
Vor allem. Und der zweite, ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei Hoffnungen. Die eine Hoffnung ist sozusagen technologisch, dass wir technologisch Dinge gelöst bekommen. Und die andere hat gerade die Deutsche Telekom mit der Kooperation mit Billie Eilish aufgegriffen. Und zwar, indem sie der jungen Generation, also der Fridays for Future Generation, im Grunde eine Stimme geben wollen und sagen, pass auf, wir sind nicht die, die am Handy hängen die ganze Zeit und nur TikTok-Videos gucken, sondern wir sind Menschen, die Verantwortung übernehmen. Das, was ihr, ne, diese Message kennen wir ja mittlerweile, was ihr versaut habt, sozusagen versuchen es zumindest richtig zu machen. Und da haben wir ja auch gar keine Alternative. Ich sage dann immer, das Beste, was wir in dem Moment tun können, ist, den aus dem Weg zu gehen. Den nicht im Weg zu stehen. Also nicht die beratschlagen, keine Meinung darüber abgeben, sondern einfach aus dem Weg gehen und die mal machen lassen. So, weil das ist sozusagen auch so eine Hoffnung, die dieses Dystopische in was Utopisches verwandelt, wenn wir endlich mal glauben, dass die eben nicht im Grunde die screenfixierten Teenager und Stubenhocker sind, sondern eben Menschen, die vielleicht eben deutlich mehr als wir und sichtbar heute schon mehr als wir Verantwortung übernehmen.
Hoffnung und Zuversicht schwingt da auch mit. Wir müssen die nächste Platte auflegen. Unsere Zeit läuft hier. Wen hast du mitgebracht?
Bob Dylan. Und einer meiner Lieblingssongs, wenn du danach gefragt hättest, ist Most of the Time von Bob Dylan. Und zwar finde ich den deswegen so gut, weil es darum geht, im Grunde, er sagt die ganze Zeit sozusagen, meistens, most of the time, dass er, es geht ohne Frau natürlich, sie nicht vermisst, dass er klarkommt ohne sie. Aber während er das sagt, hörst du ganz genau, dass es genau das Gegenteil ist. Also das heißt, das ist so diese Kommunikation, dass du diese Tragik besonders dadurch deutlich wird, dass es versucht, nicht auszusprechen. Die Wahrheit, sondern versucht sozusagen, sich selber das Gegenteil einzureden. Und das finde ich an diesem Song fantastisch. Und deswegen ist das meine dritte.
Sehr gut. Also ich habe hier noch so ganz viele Themen, so Connecting the Dots heißt einer deiner Vorträge. Da geht es so ein bisschen um das kollaborative Thema. Eine kurze Antwort. Warum glaubst du, ist Kollaboration heute eigentlich so wichtig geworden? Warum muss man eigentlich Schnittstellen entwickeln, die man überall eigentlich auch andocken kann? Also warum ist Kollaboration so wichtig in der Zukunft?
Naja, weil die Herausforderungen groß sind. Und weil, du wolltest ja eine kurze Antwort, die Herausforderungen sind groß. Wir müssen interdisziplinär denken. Also wir können nicht mehr dieses Nischendenken, so nach dem Motto, ich bin Experte für. Das funktioniert auch nicht mehr. Und für mich ist Connecting the Dots einfach zu übersetzen. Also eine deutliche, klare Sprache zu sprechen, die auch jeder verstehen kann. Also sich nicht hinter irgendeinem, wie das eigentlich heutzutage immer noch so schön der Fall ist, hinter Worten verstecken, die nur die Hälfte der Leute verstehen, sondern klar und zu kommunizieren und dann eben im Grunde auch diese Möglichkeiten zu übersetzen von IoT, Biotechnologie, Nanotechnologie, AI, Blockchain, all diese Dinge, das sind exponentiell wachsende Technologien und die können wir nur sozusagen begreifen und greifen und in die Tat umsetzen, wenn wir im Grunde gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Auf so einem Verständigungslevel, sodass wir keine bösen Überraschungen erleben, wenn dann es heißt, ja, okay, die Roboter haben hier ihren Teil gemacht sozusagen, sondern da müssen wir bewusst auch dran sein und dann, was du auch gerade schon sagtest, ethisch und moralisch uns damit auseinandersetzen. Und wenn ich uns sage, meine ich immer wirklich uns, also jeden Einzelnen von uns, mich, uns
alle. Keinen, den man da ausklammern kann, so, ne?
Ja.
Du hast eben gerade so ein bisschen dieses Thema angeschnitten, so im Sinne von Vorhersagbarkeit etc. Ich weiß nicht, du bist ja auch Futurist, würde man diesen Berufszweig ja auch so ein bisschen nennen. So, ich wollte dich eigentlich gerne fragen, kann man eigentlich eine futuristische Debatte führen oder muss man sich nicht eigentlich demütig sagen, es gibt gar keine Zukunft, die wir vorhersagen können, weil viel zu viele Themen sich in so einer agilen, in so einer schnellen Drehzahl bewegen, dass wir gar nicht wissen, was damit passiert. Also Corona kannten wir ja alle vor 6 Monaten gar nicht. Wahrscheinlich wussten wir noch nicht mal, wo Wuhan überhaupt ist. Und jetzt müssen wir aber die ganze Welt auf dieses Thema bringen. Also Stichwort Resilienz. Geht es nicht eigentlich mehr nur noch darum, eine Resilienzfähigkeit zu haben? Oder kann man wirklich Zukunft oder Zukünfte vorhersagen?
Also ich meine, was die Corona-Krise gezeigt hat, ist, dass man das nicht kann. Also, ja. Und man konnte es meines Erachtens auch schon vorher nicht. Es, mal simpel gesagt, es verkauft.
Aber wir könnten ja immer, wir haben ja immer versucht, so nah wie möglich ranzukommen an einen Status quo, der einem ja auch begehrlich dann erscheint.
Ich glaube, das sind schöne, ich sage jetzt mal so, Spiele, die man machen kann. Also darüber nachzudenken. Das ist dem Mensch sozusagen gegeben, dass er gerne über Zukünfte nachdenkt und überlegt, was kommt und sich darüber Gedanken macht. Vorhersagen, ich meine, das ist, kennen wir ja ewig alt, das Thema sozusagen, wie die eben nicht zutreffen, ne? All die lustigen Zitate, die man hier und da finden kann. Das ist eine wichtige, ich sag mal so, Fitnessübung, ja? Also wo man sich einfach damit beschäftigt sozusagen und darüber ins Denken kommt. Aber es geht ja um die Gegenwart zu gestalten, ne? Weil die Gegenwart fängt ja hier in der Zukunft an. Und ich habe früher immer gesagt, hatte ich die Vorträge immer so unterteilt, so gestern, heute, morgen, übermorgen. Und alle reden gerne über die Vergangenheit, manche. Ich rede immer gerne über das Übermorgen, die ferne Zukunft. Nur über morgen will keiner reden. Warum nicht? Weil da musst du ja direkt was machen. So, also das hat ja so einen Handlungsdruck.
Etwas
also wenn
verbindlicher
ich jetzt
wird das schon.
Mal auf Unternehmen bezogen sehe, natürlich immer schön Visionen, was weiß ich, wie weit in die Zukunft, ist eigentlich völlig irrelevant, außer als Spiel. Aber über das nachzudenken, in welcher Situation sind wir heute und was kann ich daran ändern, verbessern, dass es morgen anders ist, das hat halt einen Handlungsdruck, den mag nicht jeder. Und die Mechanismen sind auch gar nicht darauf vorbereitet. Ich hatte vorhin das schon ein bisschen angerissen, aber das wäre ein separates Thema. Du beschäftigst dich viel mit Marketing. Ich auch. Ich glaube, Marketing ist im Grunde aus heutiger Sicht sozusagen der Anfang allen Übels sozusagen. Ne? Also das heißt, Dinge verpacken so, dass Leute glauben, sie brauchen jetzt immer noch mehr und sie brauchen dies und jenes, was im Grunde unser Ressourcenproblem nur verstärkt hat. Also wir brauchen das ja nicht alles. Und ich möchte, also ich trage keine Klamotten, wo irgendein Logo drauf ist. Ja? Und viele Leute tun das. Ja? Warum? Also sie lehnen sich sozusagen an irgendeine Marke an. Also eine Marke zu haben, ich meine, da bin ich mit dem Thema bin ich bei dir genau richtig. Eine Marke aufzubauen, das ist alles in Maßen, alles ganz gut. Und wofür ich die einsetze, vielleicht auch für was Gutes, ist auch alles ganz gut. Wir haben nur, wie so vieles, alles maßlos übertrieben. Ja, und das, was an Geld, überleg mal auch, wie sinnlos das Geld alles ausgegeben ist, was man investiert also, sozusagen, um dem anderen einen Marktanteil abzujagen.
Also im Konsumgütermarkt gebe ich dir da natürlich recht. Aber wenn ich jetzt Fridays for Future oder meinetwegen auch Greenpeace, wenn ich so sage, das sind so Marken, muss man ja so sagen, die so ein ganzes Kino im Kopf in Gang setzen und Menschen über Generationen vielleicht auch prägen, dann würde ich sagen, ist der Mechanismus der Marke durchaus legitim. Aber es kommt natürlich darauf an, was dahinter kommt. Also eine Non-Profit oder eine sehr profitorientierte Idee. Oder ist es sogar eine Idee, so Stichwort, wo man sagt, also mit dem Konsum hast du automatisch wieder, Achtung, Opportunitätskosten. Weil wer das will, muss dann automatisch auch leider darauf Acht geben, dass er das andere vielleicht auch vernichtet. So, ja, ne?
Also was machst du mit der Marke? Was tust du Gutes damit?
Oder einmal oder nicht, mehr das Thema Verantwortung, ne? Für Markeninhaber und für diejenigen, die am Ende des Tages sozusagen ja unser Leben gestalten. Nächstes ganz schnelles Thema, Arbeiten. Was glaubst du, wie werden wir arbeiten so in den nächsten 2-3 Jahren? Werden wir jetzt alle Homeoffice Hauptuser werden, werden wir die Innenstädte verweisen lassen, weil das jetzt alles nicht mehr klappt?
Naja, jetzt kurze Antwort, du sprichst gleich mehrere Themen an. Zum Beispiel, apropos Innenstädte,
ja.
Die haben wir nur auf Konsum ausgerichtet.
Ja? Ja.
Und das rächt sich jetzt, weil jetzt machen die Läden alle zu oder viele. Ja? Also wir werden einfach also erleben.
Dieses Monothematische ist hier da. Ne,
wir haben dann viele Freiräume. Mhm. So, mhm. Da könnten wir was mit anfangen.
Mhm.
Beim Thema Arbeit es wird deutlich weniger geben. Also wir, so perspektivisch, wir werden wahrscheinlich mehr remote arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass wir ganz viel mal davon weglassen, was es eigentlich nicht braucht. Ne? Also ich sage nur Indiana Jones. Ne? Also es braucht, wenn man genau überlegt, ganz vieles nicht.
Ja.
Schon gar nicht gesellschaftlich, wenn es nur darum geht, dem anderen Marktanteile abzujagen.
Ja.
Wofür?
Ja. Ja. Ja.
Und zu welchem Preis quasi? Ne?
Ja.
Zu welchen Kosten sozusagen gesellschaftlich, CO2-mäßig etc. Und ich glaube, dass wir auch da wieder sehr gut daran tun, dass wir mal genau überlegen, was ist Arbeit für uns? Ne? Dann, ich meine, damit übrigens reißt du ja ein Thema an, wo man...
Ist die nächste Folge, glaube ich, vom Podcast.
Absolut, weil letzten Endes, ne, Frithjof Bergmann, was die Leute wirklich, wirklich wollen.
Ja, ja.
So, und ich frage die Frage immer in dem Vortrag Zukunft der Arbeit so, und dann guckst du, dann frage ich so, wer weiß das? Ja? Und, so, und dann manchmal geht eine schüchterne Hand hoch, aber die meisten bleiben unten. Und ne, wenn man sich dann überlegt, dass wir das vergessen haben, was wir wirklich, wirklich wollen, aber jeden Morgen um 8 Uhr irgendwo hinfahren und abends wieder zurückkommen oder jetzt im Grunde gleich zu Hause in Unterhose sitzen bleiben. Ne? Also da wird sich sehr viel ändern, was aber auch eine Kopfsache ist, weil wenn ich mich über Arbeit definiere, bei mir hat sich auch in den letzten 3 Jahren sowieso sehr viel geändert und jetzt seit Beginn der Corona-Krise nochmal alles. So, damit muss man klarkommen, auch mit diesen mit diesen Freiräumen. Und die muss man auch nicht ständig mit irgendwas füllen, sondern die kann man auch mal leer lassen, aber das sind wir nicht so sehr gewohnt.
Die Welt hält ein bisschen inne. Wir müssen uns beeilen, du hast noch eine letzte Platte und die legst du auf.
Also die hätte ich auch auf jeden Fall noch rausgehauen, selbst wenn die Zeit vorbei gewesen wäre. Radiohead im Grunde, jede Platte hätte ich da mitgenommen.
Ja.
Weil, ich weiß, es ist nicht jedermanns Geschmack, aber das ist sozusagen wirklich meine absolute Lieblingsband, Thom Yorke, absoluter Lieblingssänger, weil diese Sicht auf die Welt, die natürlich eher gesetztere, schwarze, düstere ist, obwohl, wie gesagt, ich bin Optimist eigentlich, aber da steckt so viel drin in den Texten, aber eben vor allem in der Art, wie Radiohead konsequent Musik macht und sich auch immer mal wieder neu erfindet. Ganz fantastisch, das letzte Konzert oder das vorletzte, auch in Berlin, Ewigkeiten her, Lollapalooza Festival, da waren sie seit langem mal wieder in Deutschland, aber es ist auch schon wieder ewig her. Danach in Zürich, glaube ich. Da würde ich immer wieder hingehen. Also das ist richtig tolle Musik und die kann ich auch sozusagen so rauf und runter stundenlang hören. Passiert auch immer. Ich beiß mich dann sehr fest an sowas und dann höre ich das ein paar Wochen lang nur so durch.
Drücken wir uns mal die Daumen, dass es irgendwann auch bald wieder so weit ist, dass wir live sowas sehen können. Du bist Optimist, darum die letzte Übung heißt Fast Forward. Ich möchte dich gerne entführen in das Jahr 2025, nur 5 Jahre. Aber es funktioniert so, ich sage den Satz, erster Teil, und du vollendest ihn einfach assoziativ spontan hinten dran. Der erste Satz heißt, Kreativität wird im Jahr 2025
endlich einen ernsthaften, wirklich ernsthaften Stellenwert haben und nicht nur diesen leicht oberflächlichen, das sind die Kreativen wie heute.
Super. In 2025 wird unsere Gesellschaft gelernt haben, dass
es nur zusammengeht.
Super. Künstliche Intelligenz und Augmented Reality werden 2025
völlig andere Möglichkeiten bieten, die wir hoffentlich vorher ethisch-moralisch durchdacht haben. Aber ich finde, das sind fantastische Technologien und die anderen auch noch.
Okay, wir haben drüber gesprochen. Marken werden 2025
hoffentlich mehr als nur Profit machen wollen, sondern sozusagen ihre Kraft, die sie nun mal haben, für wichtigere Dinge als Profit und Aktienanteile auszugeben.
Sehr gut. Und der letzte, in 2025 werde ich Frank Sonder.
hätte jetzt fast gesagt, in Italien Urlaub machen.
Könntest du ja
weiter, sagen. Weiter nachdenken. Ich glaube, dass eine Erkenntnis sozusagen auch der jetzigen Zeit ist, ich kann nachdenken. Und das macht Spaß, nachdenken und gestalten und Impulse setzen. Das ist es.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die Impulse zum Nachdenken. Jeder konnte, glaube ich, was mitnehmen. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft oder die Zukünfte. Ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und wenn auch Sie Spaß daran gehabt haben, mal nachzudenken, dann seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Vinyl Talk im Überweg.